Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute begrüße ich die Katharina. Sie hat selber erstmal 4 Kinder und ist Expertin auf ganz vielen Ebenen. Heute aber spreche ich sie in ihrer Rolle als Fachkraft für babygeleitete Beikosteinführung und sie ist auch Fachkraft für Kinder mit wählerischem Essverhalten, auf Englisch die Picky Eaters. Und ich freue mich sehr, Katharina, dass wir heute über das Thema Beikost sprechen.
Ich freue mich auch. Hallo Nicole, guten Morgen. Wir treffen uns hier in aller Früh.
Ganz genau.
Und ich freue mich sehr, dass ich nochmal kommen darf.
Ich freue mich total, weil es ein mega Thema ist und weil du genau die Richtige da bist. Ich habe nämlich bei dir auf Instagram gelesen, dass du auch Kurse anbietest und Hilfen anbietest extra für die Picky Eaters, die Kinder, die vielleicht nicht alles essen oder anders essen, als im Lehrbuch steht, wie auch immer. Aber fangen wir nochmal ganz von vorne an. Beikost. Jetzt für Menschen, die keine Kinder haben, na gut, irgendwann essen die Kinder irgendwas anderes außer Milch, ja. Aber Beikost ist auch für die Mütter ein großes Thema, denn vor allem, wenn sie stillen und die Beikost eingeführt wird, bedeutet es für sie oder kann es für sie auch ein bisschen mehr Freiheit bedeuten, denn wenn die Kinder etwas anderes essen können außer Milch oder eben sich auch mit anderem Essen beschäftigen, dann kommen so Freiheitsräume dazu, die man dann dazu entdeckt. Also auch für die Mütter wichtig, wenn die Beikost kommt. Jetzt weiß ich noch, es wird immer so empfohlen, Pi mal Daumen, 4, 5, 6 Monate, ich glaube 4 Monate auch schon gesehen, sagen wir mal ein halbes Jahr, dass man dann etwas anderes anbietet außer Milch.
Korrekt.
So. Und ist das dann eigentlich immer so leicht, wenn man dann sagt, komm, ich mache jetzt mal den ersten Möhrenbrei selbst oder Möhrenkartoffel oder was auch immer man da am Anfang anfängt, Pastinake, wie auch immer. Wollen die Babys dann auch sofort was anderes probieren?
Nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich Kinder kennengelernt, die mit 5 Monaten am Tisch sitzen und kreischen und mit den Händchen auf dem Tisch herumtrommeln, wenn ihre Eltern essen. Und auch Kinder, wo die Mütter in den Beikost-Workshops kommen und sagen, wir sind offiziell gescheitert. 8 Monate, das Kind öffnet den Mund nicht. Mhm. Und es zeigt eigentlich, was wichtig ist. Also der richtige Zeitpunkt. Und wann ist der Zeitpunkt richtig? Wenn die Kinder beikostreif sind. Und nur dann wird ein Kind auch essen. Und auch das ist wieder das nächste Thema. Wenn ich weiß, Beikostreife ist wichtig, was bedeutet das überhaupt? Und es gibt, wenn ich google und suche und frage, also unfassbar viele Beikostreifezeichen. Im Workshop und in meiner Beratung verlasse ich mich immer auf die 3 von der WHO festgelegten Beikostreifezeichen. Das heißt, mit Unterstützung aufrecht sitzen, der Zungenstoßreflex ist vollständig verschwunden und die Kinder können etwas bewusst nehmen und sich das zum Mund führen. Also sie müssen essen können.
Zungenstoßreflex heißt, wenn ein Löffelchen in den Mund kommt, schieben die das nicht raus, sondern würden es im Mund behalten.
Richtig, genau. Mhm. Das braucht natürlich auch ein bisschen Übung. Ne? Wenn ich vorher nur Milch getrunken habe und plötzlich ein Löffelchen bekomme mit es muss eine krasse Geschmacksexplosion sein, egal was da kommt.
Ja.
Es ist unglaublich intensiv für die Kinder und dann muss das ein bisschen geübt werden. Aber ein Kind, das bewusst mit der Zunge rausschiebt, beziehungsweise wo dieser Reflex noch vorhanden ist, das ist ein Schutzreflex, der von der Natur eingerichtet wurde, dass Kinder nichts verschlucken können, wofür sie nicht reif genug sind, also große Nahrungsmittel oder auch Dinge, die einfach nicht in den Mund gehören. Und der muss verschwunden sein, nur dann sind die Kinder körperlich in der Lage zu essen.
Cool, warte, Katharina, ich mache dir einmal das Mikro noch ein bisschen etwas weiter weg.
Ja, ich bin gerade einmal angestoßen.
Nee, das ist alles gut, aber das ist heute, ich habe das irgendwie anders eingestellt, aber so passt besser. So.
Okay, super.
Okay, also die Zeichen muss ich hier erstmal erkennen. Ich weiß auch, ich erinnere mich noch, also Interesse, jetzt so im Verhalten zu sehen, wenn das Kind Interesse auch am anderen Essen zeigt. Ne? Mhm. Weil am Anfang interessiert es nur die Brust oder die Flasche, alles andere ist uninteressant, aber irgendwann gucken die auch oder fangen an oder greifen was, wenn die sehen, dass Mama was isst, so, ne? Wenn sie dabei sind und dann sehen die, macht was in den Mund, das ist interessant. Wenn auch das so langsam kommt, dann könnte es so auch ein gutes Anzeichen sein, okay, wir sind vielleicht bald so weit.
Unter Umständen, denn die Kinder haben Interesse an allem. Ja? Also die Babys wollen schon unsere Handys schnappen, wenn wir sie in der Hand haben oder greifen nach unserem Autoschlüssel. Niemand würde sagen, das Kind braucht einen Sportwagen. Also Interesse ist natürlich...
Was
dafür. Es ist natürlich wichtig und Grundvoraussetzung. Ja? Und ein Kind, das sich überhaupt nicht interessiert, wird auch nicht essen. Ja? Ja. Ne? So, das ist klar, aber es ist kein richtig echtes Beikostreifezeichen, denn die körperlichen Fähigkeiten, die körperliche Entwicklung, das muss erstmal vorangehen. Und in der Regel hat ein Kind, das beikostreif ist, natürlich auch Interesse. In unterschiedlichem Ausmaß. Ne? Es gibt die kleinen, ich sag mal liebevoll, Fressmaschinen, die sofort alles essen, probieren, riesen Appetit haben, richtig Spaß haben. Und ich sag mal, für mich als Erwachsene, als Mutter, als Vater ist es natürlich toll, meinem Kind zuzuschauen, wenn es mit Freude und Appetit isst. Es gibt aber auch die Kinder, die denken sich, naja, ja, gucken wir erstmal, ne? Was ich nicht kenne, vielleicht bin ich da zurückhaltend, was ja auch ein sehr, sehr gesundes Verhalten ist.
Aber auch das kann sich dann total ändern. Ich weiß zum Beispiel, eine meiner Töchter, die hat am Anfang alles gegessen und jedes Obst, jedes Gemüse, alles Mögliche, alles Fleisch und so. Und jetzt ist sie mit 9 sehr selektiv geworden. Also leider heißt das auch nicht, wenn man am Anfang alles mag, dass man dann auch so bleibt. Aber das ist auch wieder so eine andere Entwicklung sozusagen. Und die Kinder entwickeln sich da auch nicht gleich. Das sind dann die anderen Vorlieben. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn das anfängt mit der Beikost, das ist auch sehr, sehr aufregend und natürlich am Anfang nochmal so extra Arbeit. Ich erinnere mich da bei mir, ich wollte auf jeden Fall selber kochen, das war mir persönlich wichtig und habe dann ein paar Gläschen vorbereitet mit so diese Einweggläser, habe so ein paar Breie gemacht und ich glaube, ich weiß nicht, man sollte, glaube ich, das wurde in den Büchern bei mir empfohlen, nur Möhre, das habe ich als nicht so gut empfunden. Also ja, die Möhre schmeckt den Kindern, aber von dem Stuhlgang, der vorher Milch, also einfach gewohnt ist und unproblematisch ist, wurde es dann sehr fest. Mhm. Und ich weiß, beim ersten Kind habe ich dann mit dem Kinderarzt gesprochen, das ist hier, sieht mir hier nach Verstopfung aus und da kommt 4 Tage nichts so ungefähr. Und hat er gesagt, dann machen Sie doch noch was anderes dabei. Und dann habe ich, glaube ich, Pastinake oder Petersilienwurzel oder vielleicht sogar auch Kartoffel gemischt. Und dann peu à peu immer weiter geguckt und dann war es dann so gut. Also was würdest du denn sagen? Was wäre denn so, oder gibt es überhaupt so etwas, womit man gut anfangen kann, die Beikost einzuführen?
Mhm, ja, die Karotte, die ist so der Klassiker. Die war einfach immer gut verfügbar. Und wir haben ja nicht so positive Zeiten hier in Deutschland gehabt wie heute, sondern auch viele, viele Jahre, wo die Menschen in großer Not waren, die Kriegsjahre zum Beispiel. Und was war da einfach gut verfügbar? Also was konnte hier angebaut werden? Was konnte gut eingekocht? Was konnte gut gelagert werden? Und was war gleichzeitig noch verträglich für Babys? Ich würde sagen, in dieser Zeit war Verstopfung einfach das kleinste Problem.
Stimmt.
Ne? Heutzutage ist es so, dass wir das wissen, dass die Kinder häufig Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang bekommen. Und das, was vorher so ganz einfach ging, der Muttermilch- oder Milchstuhlgang, der ist einfach weich und flüssig. Die Kinder müssen auch arbeiten, aber das flutscht im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es ein paar Löffelchen Karotte und die Kinder quälen sich teilweise wirklich dolle, ne? Müssen ganz dolle drücken und haben Bauchweh und Schmerzen. Und deswegen empfehle ich immer gerne als Alternative den Kürbis oder aber auch die Pastinake. Mhm. Das ist auch ein Wurzelgemüse. Der Kürbis ist super leicht bekömmlich. Die Kinder mögen es total gerne. Es schmeckt auch leicht süßlich. Mhm. Also wir haben da auch wieder so ein bisschen Verbindung zur Karotte. Kann man auch gut vorbereiten, in größeren Mengen kochen und einfrieren oder eben auch ne, zur Kürbiszeit vielleicht. Viele haben ja auch so ein Feld oder einen Garten oder so. Da kann man auch mal sagen, Mensch, wir haben Baby, wir pflanzen jetzt mal den Kürbis an.
Sag mal ein kleines, leichtes Rezept. Jetzt, wenn wir mal Kürbis nehmen, wie würdest du das zubereiten?
Ja, ich würde die ersten Schritte anfangen nur mit Kürbis, so wie du das auch mit der Karotte gemacht hast. Denn wichtig wäre, wenn die Kinder erstmal in ihrer ganz natürlichen Form die Lebensmittel probieren, so wie sie sind. Dass wir noch keine Menüs kochen, sondern dass man erstmal einzeln für sich probiert. Mhm. Aber dort auch nicht diese Woche einhält. Früher hieß es ein Lebensmittel pro Woche. Ich erinnere mich noch dran, meine erste Beikosteinführung ist jetzt etwas mehr als 19 Jahre her. Und da war das ganz streng. Aber wenn ich pro Woche nur ein Lebensmittel einführe und das mit einem halben Jahr starte, bis zum ersten Geburtstag, und damals war auch schon die Empfehlung, dann an den Familientisch zu wechseln, wenn das Kind dann mitmacht oder nicht so schnell, dann kommt noch ein Zahn und ein Schnupfen, dann setzt man aus, dann habe ich vielleicht zum ersten Geburtstag 20 Lebensmittel eingeführt.
Stimmt.
Das funktioniert also rechnerisch schon gar nicht. Mhm. Das heißt, ich biete den Kürbis an, vielleicht 2-3 Tage, damit das Kind sich erstmal dran gewöhnen kann. Und dann schaue ich, wie nimmt das Kind das an? Wie ist die Bereitschaft zu essen? Hat das Kind Appetit? Steigern sich die Mengen? Oft ist es sehr, sehr zaghaft. 1, 2, 3 Löffelchen und dann ist Schluss. Und dann schaue ich aufs Kind und überlege, was ist in meinem Kühlschrank? Habe ich noch Kürbis und mache ich zum Beispiel eine Kartoffel dazu? Oder würde ich einfach sagen, Mensch, der Kürbis ist jetzt aufgebraucht und wir haben jetzt 2 Tage Kürbis gegessen und das Baby 3 Tage Kürbis. Wir machen jetzt die Pastinake. Mhm. Und ein Kind, das beikostreif ist, wird in aller Regel das auch gut vertragen. Und man kann dann nach ein paar Tagen was Neues geben oder eben ja dazu noch ein anderes Gemüse. Mhm. Wenn die Menge sich dann lohnt, ja, und das Baby ein bisschen isst, ich würde da auch nicht zu viel Aufwand betreiben, gerade nicht am Anfang, ja, dann würde ich mal ein Stückchen Kartoffeln mit dazugeben zu dem Kürbis. Wenn die Portionsgröße dann mehr wird und wir uns bei einer oder annähernd bei einer ersetzten Mahlzeit wiederfinden, dann gibt es noch einen Löffel Öl, mein Gott,
stimmt, genau,
den gibt es auch noch dazu. Fleisch wäre eine Option, muss aber nicht. Also kein Baby braucht unbedingt Fleisch, so wie wir Erwachsene auch nicht. Das entscheidet jeder für sich. Vegetarische Eltern müssen nicht anfangen, plötzlich Fleisch zuzubereiten. Ne? Da könnte man auch mit Hirse arbeiten oder aber man gibt einen Löffel aus dem Fleischgläschen dazu, wenn man das möchte. Ne? Mhm. Also selber kochen finde ich prima, weil man dann auch wirklich unter Kontrolle hat, ja, was ist drin, wo kommt es her. Was ist mir persönlich wichtig und was auch wichtig ist, das Mischungsverhältnis ist immer anders. Also na, den einen Tag habe ich mehr Kürbis und die Kartoffeln sind nicht mehr so schön, also nur noch eine kleine dazu. Am nächsten Tag ist nicht mehr so viel Kürbis und dann strecke ich den Brei mit Kartoffeln oder was auch immer. Und das macht halt auch im Geschmack eine Variation, die wir bei fertiger Kost nicht haben.
Ich habe auch das, mir war es auf jeden Fall immer ein Wunsch, ich wollte das gerne selber machen und es war aber auch nicht so umständlich, wie vielleicht manche denken oder sowas. Ne? Mhm. Wenn man sich die Gläschen vorbereitet und dann hinterher, wenn die Portionen tatsächlich aber auch so ein, ich weiß es nicht mehr, so 8 bis 10, 12 Löffelchen sind, dass man so ein halbes Glas hat. Das steigert sich ja dann später. Aber dann bereitet man auch ein paar Gläser vor, die sind im Kühlschrank und da muss man auch nicht jedes Mal frisch kochen, sondern hat das dann für ein paar Mahlzeiten und dann wieder. Also das ist, ich fand das überhaupt nicht aufwendig. Also mir hat das immer Freude gemacht. Ich fand das nicht schlimm, weil es gibt ja auch die Argumente, Gläschen ist einfacher. Klar, ist dann schon vorbereitet, kann man auch machen, aber ich fand es immer super. Und ich fand das auch toll zu sehen, was schmeckt denn dem Kind und wie schmeckt der Brei. Und manchmal ist es auch lecker. Also ne, dann hat man den Rest selber aufgegessen und so. Und vielleicht noch eine Sache oder Anekdote zum Thema Fleisch. Also solange es vegetarisch ist, also klar, die Verdauung stellt sich um, ist es ja auch für das Kind was Neues, dann merkt man das auch noch nicht so beim Stuhlgang. Aber so kommt Fleisch dazu, fängt wirklich der Stuhl unangenehm an zu stinken. Und das, bei sich selber hat man das ja schon, die Wahrnehmung nicht mehr. Aber dann, wenn der Körper eben Fleisch verdauen muss, puh, das ist richtig in der Windel. Aber da ist aber echt Rambazamba. Ne?
Ja, absolut. Tatsächlich, genau. Und da hat man gar keine Vorstellung von, auch kleinste Mengen. So ein kleines Stückchen Banane, auch das sieht man schon. Ne? Das merkt man schon gleich. Da verändert sich der Körper dann ziemlich schnell.
Und vielleicht nochmal was für die Eltern, für die Mütter, die dann anfangen mit der Beikost. Man möchte ja gerne das einführen, aber es geht nicht von heute auf morgen, dass ein ganzes Gläschen gegessen wird. Du hast es gerade schon gesagt, am Anfang so ein paar Löffelchen. Dann ist man ja aber selber so ein bisschen unsicher. Ist das Kind jetzt satt? Braucht das noch eine Milch? Muss ich nochmal anlegen? Also wie kommt man da, wie findet man da einen Weg, so einen gewohnten Rhythmus beziehungsweise so gewohnte Mahlzeiten da wieder hinzukriegen, da wieder ein Gefühl für zu kriegen?
Also am Anfang empfiehlt es sich tatsächlich auch erst zu stillen oder das Fläschchen zu geben und dann die Kinder zu füttern. Denn ein hungriges Baby, wir alle wissen, die haben keine Geduld. Ich kann ein hungriges Baby nicht in ein Hochstühlchen setzen und mich darauf freuen, dass es jetzt mit Appetit isst, weil es ja hungrig ist. Ne? Also auch das ist wieder ein großer Lernprozess, neue Erfahrungen, Geschmacksexplosion. Das Kind braucht Ruhe und Geduld und es muss wach und aufmerksam sein, Freude haben, Neues zu entdecken. Deswegen würde ich gerade zu Anfang erst einmal auch das nach der Mahlzeit, nach der Milchmahlzeit anbieten und dann in einer Situation, wo das Baby für gewöhnlich gut gelaunt und ausgeschlafen ist. Das ist nicht immer mittags um 12. Ne? Das muss auch nicht sein. Wir sind flexibel, wir dürfen bestimmen, wann das Baby isst. Kein Baby ist dafür gemacht, dass es mittags um 12 oder 13 Uhr einen Gemüsebrei essen muss. Wir kennen das, ja. Das Leben hat sich verändert. Viele Familien kochen abends warm, wenn der Papa von der Arbeit kommt. Wenn der Papa vielleicht auch in Elternzeit ist und man unterwegs ist, dann ist man tagsüber gar nicht da. Und es wird starr, wenn wir uns an solche Zeiten halten. Also deswegen Flexibilität zulassen und dann wirklich den optimalen Zeitpunkt finden. Ja, die Babys müssen ausgeschlafen, wach und aufmerksam sein. Das ist die Grundvoraussetzung.
Ich erinnere mich, ich nehme mich jetzt auch, wo du das sagst, auch an echt frustrierende Mahlzeiten, wo da nämlich nicht gegessen wurde, wo gestern noch super gegessen wurde und jetzt plötzlich gar nicht mehr. Und man dann eigentlich hat man geplant, auch Mensch, es klappt doch eigentlich schon gut, dann hält es wieder ganz gut aus jetzt mit dieser Mahlzeit. Und man will vielleicht auch das Stillen reduzieren. Also da kommen so ganz viele Wünsche und Erwartungen auch bei der Mutter hoch. Mhm. Und dann klappt es irgendwie gar nicht mehr. Und das ist dann voll frustrierend, ne? Oder kann voll frustrierend sein dann auch.
Total. Und man kann ja sagen, im ersten Lebensjahr ist eigentlich immer was, ne?
Ja,
also, ne, dann fiebert man auf diesen Tag X hin. Darmreife 180 Tage nach Geburt wäre da noch ein Stichwort, wo ich auch ein bisschen brummelig drauf bin, weil manche Mütter sich so sehr festlegen. Ja, es ist eine Orientierung. Es gibt eine Idee, wann könnte ein Kind soweit sein. Aber auch das ist nur ein rechnerisches Datum und es geht darum, wie weit ist ein Kind. Und ja, wenn ich einfach zu große Erwartungen habe oder zu sehr in Stress gerate, auch das spürt ein Baby. Also weg von diesen starren Plänen, die uns eine Idee geben, eine Vorstellung davon, was braucht ein Baby ungefähr im Durchschnitt, und dann auf das eigene Kind schauen und gucken, was braucht es, was ist jetzt gerade ja Thema beim Baby. Dann kommen die Zähne, dann kommt eine erste Schnupfnase, dann kommt ein Wachstum- und Entwicklungsschub. Dann hat man selber vielleicht auch nochmal dazwischen ein paar Tage, an denen man erschöpft ist oder vielleicht sogar auch einen Infekt mitgenommen hat. Also im ersten Lebensjahr ist immer irgendwas und Pläne stressen uns nur.
Ja.
Und ich wünsche mir so sehr, dass Eltern bei allem, was sie mit ihren Kindern machen, Freude haben und ohne diesen Druck von außen und von oben.
Ja, schöner Satz. Also den kann man, glaube ich, auf ganz viele Sachen oder für ganz viele Sachen nehmen. Aber ich glaube, da gerade auch, wenn man auch das erste Mal Mutter ist, macht man sich ja so im Kopf um so tausend Sachen. Und da ist ja der Stress oder ich muss das schaffen oder ich will vielleicht auch wieder bald arbeiten und dann muss das Stillen weniger werden. Und keine Ahnung, was da alles im Kopf ist. Man macht sich, im Nachhinein kann man sagen, mein Gott, habe ich mir einen Kopf gemacht. Ja, aber in der Situation macht man sich das auch. Ne?
Richtig. Beikost ist ein großes Thema, wenn es auch zur Eingewöhnung geht. Manche starten erst mit über einem Jahr, manche Eltern müssen aber auch wirklich zum ersten Geburtstag starten und beginnen die Eingewöhnung früher.
Mhm.
Und dann kommt auch wieder Druck von außen, gestilltes Kind, das kann ich hier nicht betreuen. Meine Erfahrung ist, das klappt sowieso alles. In einer Kindergruppe funktioniert es dann auch, wenn die Kinder andere Kinder essen sehen. Also Vorbilder brauchen Kinder. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir gemeinsam mit den Kindern essen. Nicht immer das Baby, ich sag's jetzt mal böse, abfüttern, ins Bett bringen und ich setze mich mit meinem Mann ganz gemütlich an den Esstisch.
Ja.
Also Kinder sollen dabei sein und die lernen vom Vorbild.
Jetzt hast du auch ja gerade schon gesagt, zu dir kommen auch Mütter, Eltern in die Beratung, die verzweifelt sind, weil sie sagen, ach, mein Kind ist 8 Monate, ich habe noch gar nichts mit der Beikost geschafft. Was machst du dann? Wie hilfst du dann?
Als allererstes versuche ich, den Druck rauszunehmen. Denn Essen unter Druck funktioniert nie. Also in keine Richtung, überhaupt nicht. Und was vielen Eltern, glaube ich, auch hilft, der Satz ist, kein Kind ist am gedeckten Tisch verhungert. Also das Angebot muss da sein, auch wenn das frustrierend ist für die Eltern. Das dürfen wir dann aushalten und unsere Kinder begleiten. Aber ein Kind wird essen, wenn es dazu bereit ist. Wenn es totale Hindernisse gibt, dann würde ich auch den Kinderarzt mit ins Boot holen.
Mhm.
Also sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien vorhanden, vielleicht noch nicht bekannt. Hat das Kind eine neurologische Entwicklungsstörung, also ist es vielleicht gar nicht körperlich in der Lage, wirklich Beikost zu sich zu nehmen. Gibt es oral irgendwelche Hindernisse, die mit Zungenmotorik, Schlucken, irgendetwas zu tun haben? Also wenn es da ganz arg ins Medizinische geht, da brauche ich Unterstützung. Vielleicht von der Hebamme, vielleicht schaut die auch mal drauf oder aber der Kinderarzt. Ein großes Schreckgespenst ist immer, die Eisenreserven sind zu einem halben Jahr aufgebraucht. So kommen die Eltern dann auch. Da haben sie Sorge. Eisenreserven sind nicht aufgebraucht. Es gibt seltene Fälle, wo Kinder einen Eisenmangel haben, der auch behandelt werden muss. Und das ist auch was, was man dann abklären kann, wenn ein Kind über einen langen Zeitraum überhaupt nicht essen möchte. Denn ein Eisenmangel kann auch appetitlos machen. Also auch da ist es dann eine körperliche Ursache. Meiner Erfahrung nach gibt es das alles sehr, 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 sehr selten und häufig sind dann auch andere Situationen eine Baustelle. Also nicht nur ein Kind ist topfit und isst nicht und darin äußert sich eine Grunderkrankung. Vielmehr sind die Erwartungen anders geworden auch. Großeltern haben auch noch Ideen, wie es früher lief. Da lief es halt einfach auch ganz anders. Stillen, Füttern nach Plan, mit der Beikost ebenso.
Immer perfekt, ne? Gab es keine Probleme, dann hat immer alles geklappt.
Das sowieso auch, genau. Vielleicht mag das Baby auch gerade nicht die Karotte, den Kürbis, was auch immer. Ja, ich schlage dann auch vor, mal Alternativen zu probieren. Wie wäre es denn mal dann mit einem Obstgläschen? Viele sagen dann, um Gottes Willen, uns wurde von Obst abgeraten. Wenn das Kind einmal Obst isst, wird es nie mehr Gemüse essen. Nein, natürlich nicht. Natürlich essen Kinder lieber Obst. Viele, viele Kinder zumindest, weil es süßer schmeckt. Muttermilch schmeckt süß, Fruchtwasser schmeckt süß. Der Mensch ist auch süß geprägt, weil das uns ja über den Geschmack eine Sicherheit gibt. Das, was wir zunehmen, ist nicht giftig oder ist gut bekömmlich. Also natürlich nimmt das Kind lieber süß an. Wenn wir so einen Druck haben und die Kinder essen sollen, müssen, dann versuche ich vielleicht einmal das. Oder aber ich komme weg von dem Brei und lasse die Kinder mal selber essen.
Das habe ich auch schon gehört, dass es Kinder gibt. Ich habe selber noch keins kennengelernt, aber ich habe es gehört, dass es Kinder gibt, die kommen definitiv sofort von der Milch und essen Nuckeln am Brokkoli, so ungefähr.
Genau, die gibt es. Und ja, ich lebe in einer Blase, weil natürlich die Eltern, wo es 1A klappt mit dem Brei, die kommen mit ihren Fragen nicht zu mir. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das wirklich viele Kinder sind. Und das Schöne ist, dass einfach viel mehr Eltern dafür sensibilisiert sind, dass das sein kann, dass ein Baby kein Brei möchte und gleich vom Tisch mit isst. Dann muss es natürlich babygerecht sein. Ne? Ich kann nicht jetzt einen grünen Eisbergsalat dem Kind hinstellen und eine Gabel daneben und sagen, okay, ja, selbstbestimmtes Essen, schau mal, ne, er hat gar keinen Appetit, er isst überhaupt nichts. Nein, das funktioniert nicht. Babygerecht und da fällt eigentlich auch immer was ab in der Küche. Also kein extra Kochen, kein extra Aufwand. Vielleicht die eigene Ernährungsart und Weise nochmal überdenken. Mhm. Ja? Tiefkühlpizza vor dem Fernseher ist für ein Baby in der Beikosteinführung nichts. Aber gemeinsame Mahlzeiten am Tisch und ich habe ein Essen gekocht, wo man ein Stück Brokkoli abmachen kann, wo ein bisschen Kartoffel übrig ist. Dann lasse ich das Kind mal an der Soße, die ich vielleicht selbst gemacht habe und nicht mit Geschmacksverstärkern angerührt, das auch mal probieren. Also das sind alles Möglichkeiten, um wirklich viel, viel Auswahl zu bieten und dann essen die allermeisten Kinder.
Ich erinnere mich gerade an eine Situation von einem Freund, der, die haben 3 Kinder, damals mit dem ersten Kind haben sie sich mit einer Familie getroffen aus irgendeinem Kurs, Babykurs, die sie nett fanden. So, dann waren die Kinder schon so 7, 8 Monate alt und die haben sich bei der Familie getroffen zum Essen und dann hatten die, sie selbst hatten dann für ihren Sohn ein Gläschen mit und bei der Familie gab es Pommes. Und dann hat das Kind eben auch an so einem Pommes gelutscht, also deren Kind. Und dann haben die gefragt, was macht ihr denn hier? Also habt ihr Pommes? Da sind wir noch lange nicht. Und Salz und so, ne? Wir sind ja erst bei Gemüse. Und da sagten die halt so, ja, der isst halt, der kriegt das, was wir essen, ne? Und wir essen halt gerne Pommes. Und dann weiß ich noch, wie er das erzählt hat, so, what, krass, das Kind hat Pommes gegessen mit 8 Monaten, so ungefähr, ne? Ja, was würdest du dazu sagen?
Also ich sag mal, wenn es nicht der Tiefkühlpommes aus der Fritteuse ist, wo wir nochmal doppelt und dreifach nachsalzen, dann ist ein Pommes, wenn wir ihn selber zubereiten und ja, eine Kartoffel. Mhm. Ja, also warum nicht? Kinder dippen auch super gerne. Also so ein Pommes könnte natürlich auch eine super Möglichkeit sein zum Dippen. Dann mache ich zum Beispiel eine Guacamole und gib einen Kartoffelschnitz dazu, ja, das ist ein Pommes. Also schon auch eine wirklich vollwertige erste Mahlzeit.
Das soll man auch gar nicht so sich immer auch vergleichen, was man natürlich gerne macht, sondern wenn das da gut funktioniert, ist es auch okay. Und wahrscheinlich wird es ein gut ernährtes, gesundes Kind. Das ist nur so, für die war diese Momentaufnahme einfach so krass halt. Und ich erinnere mich auch noch, wir hatten spanische Freunde hier und die haben auch bei ihren Kindern auch, die durften auch zu lange auf den Sachen, die am Tisch standen. Und ich weiß, dass die Kinder auch sehr früh schon zum Beispiel Oliven gegessen haben, wo ich immer gedacht habe, meine Güte, also das ist aber toll. Meine Kinder würden das nicht machen, gibt es bei uns jetzt auch nicht so häufig. Aber auch das zu beobachten war interessant, weil da wahrscheinlich die Kultur auch in der Familie so war, ist es am Tisch, du kannst was greifen mit deiner Hand, dann probier es einfach auch gerne. Ne?
Ja, Genau, und wenn wir in die Welt hinausschauen, dann ist es unglaublich unterschiedlich, was überall auf der Welt gegessen wird. Und die Karotte, die wir als Breichen hier anrühren, das ist hier bei uns so. Aber überall anders ist es nicht so. Familien, die auf Reisen gegangen sind, Familien, die kulturelle Unterschiede haben, wo dann, das ist auch sehr spannend, wenn der Vater was ganz anderes anbietet als die Mutter. Ich habe eine Asiatin im Kurs gehabt, die gesagt hat, ich möchte Karottenbrei geben. Habe ich sie gefragt, warum? Ja, weil wir in Deutschland hier sind. Ja, und in Deutschland macht man das mit den Babys so. Also Babys auf der Welt sind überall gleich. Sie haben andere Ausgangsvoraussetzungen und andere Lebensmittel und ja, Verfügbarkeiten. Aber letztendlich sind Babys auf der Welt überall gleich.
Was gibt es noch, also aus anderen Ländern, kannst du Beispiele sagen, was wird zum Beispiel in anderen Ländern angeboten oder in anderen Kulturen?
Ja, also die Asiaten sind natürlich mit Reis zum Beispiel, ne? Okay. Also da wird man wahrscheinlich keine Kartoffel finden.
Ja.
Es gibt in vielen Ländern, gibt es sehr, sehr würzige Gerichte. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder vorgekautes Essen bekommen. Mhm. Das wird hier auch keiner machen.
Stimmt.
Ne? Also wir suchen uns immer so selektiv das raus, wovon wir glauben, das ist das Richtige. Das ist auch völlig in Ordnung, aber einen Blick über den Tellerrand zu werfen, das macht wirklich, wirklich Sinn. Und dann entspannt sich die ganze Lage schon wieder. Das, was in anderen Ländern angeboten wird, da würden wir vielleicht denken, um Gottes Willen. Ne? Also zum Beispiel die Amerikaner. Ich habe in meiner Kiste für den Workshop so ein paar Gläschen und Produkte, was in anderen Ländern verkauft wird. Dort habe ich ein Quetschi, weißt du, diese Tütchen ne, mit püriertem Obst gibt es hier, auch schon Gemüse. Ich habe ein Macaroni-Cheese-Quetschi. Das geben Amerikaner, wurde mir gesagt, kalt und komplett püriert. Ja, also ich meine, andere Länder...
Deren Miracoli, ne? Ja.
Okay. Also andere Länder, andere Sitten. Mhm. Und deswegen dürfen Familien auch für sich entscheiden, was bekommt mein Baby. Eine Mama, die schon ganz lange begleiten darf, die jetzt mit ihrem dritten Kind kommt und wenn sie es hört, sie weiß sofort, dass sie gemeint ist, ihr erstes Kind hat als erste Beikost Avocado-Sushi gegessen. Mit Wasabi, wo man so denkt, Mann, ja. Kein roher Fisch im Sushi, bitte, ne? Das haben die Eltern verspeist. Mhm. Aber das Avocado-Sushi, das ist wahnsinnig gut angekommen. Da sind wir richtig weit von einem Karottenbrei hier in Deutschland entfernt.
Total. Oder in Indien, diese Kinder essen ja natürlich auch viel schärfer oder mit ganz anderen Gewürzen schon recht früh wie hier, ne?
Ja. Ja, und wichtig finde ich, dass wir den Kindern die Verantwortung da oder die Selbstständigkeit geben. Die Verantwortung tragen wir in letzter Instanz. Aber ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, dass im letzten oder im vorletzten Jahr erstmalig mehr Menschen an Über- als an Unterernährung gestorben sind. Und wenn wir den Kindern selbstbestimmt das Essen überlassen, dann haben wir eine Sicherheit. Ist das Kind satt? Braucht es noch etwas? Haben wir es überfüttert? Haben wir die richtigen Lebensmittel angeboten und es pickt sich das, was es gerade braucht, heraus. Das ist total wichtig. Also auch Prävention von Essstörungen, Freude am Essen behalten. Mhm. Essen ist ja mehr als nur Nahrungsaufnahme. Ja, das Gesellige, das Gemeinschaftliche, Familienmahlzeiten. Viele von uns kennen das vielleicht, die ja eine Mahlzeit am Tag zu Hause mit den Eltern einnehmen sollten und tierisch genervt davon waren in ihrer Jugend. Und wie viele Eltern jetzt berichten, oh, das machen wir auch. Das ist total wichtig. Das ist so schön, gemeinsam zu sitzen, zu essen und sich zu unterhalten. Ne?
Finde ich auch, ja.
Also Essen ist viel, viel mehr.
Und können wir noch sagen, vielleicht die sich vielleicht gerade Gedanken machen, dass es gerade nicht so klappt zu dem Zeitpunkt, den sie sich so vorgestellt haben, das klappt vielleicht jetzt nicht, wird aber klappen. Weil jedes Kind, es gibt kein Kind, es gibt keinen Erwachsenen, der immer noch eine Milchflasche immer dabei
Richtig,
hat.
Richtig, genau. Nur jeder hat einen ganz individuellen Zeitpunkt, wann es losgeht. Und wir Eltern dürfen zuwarten, zuschauen, geduldig sein und dann, wenn es losgeht, aktiv werden. Und dann können wir auch tolle Rezepte ausprobieren und eine große Bandbreite an Lebensmitteln, die wir selber vielleicht noch nicht zubereitet haben, kochen. Also wenn ich zurückdenke, mein Sohn wird jetzt 20, erste Beikosteinführung. Ich wusste damals gar nicht, dass es Pastinaken gibt. Ich kannte das nicht. Ja? Jetzt kennen das schon viel, viel mehr Menschen. Ne? Und so kann man viele Dinge auch einfach kennenlernen und ausprobieren.
Ich finde das so schön, wie du immer sagst, man darf zugucken. Also es ist so, allein dieses Wort darf entspannt schon. Ne? Mhm. Du musst zugucken oder guck mal zu, das ist wieder so eine Aufforderung. Aber ich darf zugucken, beobachten und wenn ich das Gefühl habe oder ist was, dann kann ich reagieren. Das entspannt schon im gesprochenen Satz.
Das ist schön. Weil so muss es auch sein. Ja. Mit Zwang und Druck funktioniert nichts. Schlafen funktioniert nicht. Essen funktioniert nicht. Wenn ich ein Kind zum Stillen zwingen wollen würde, würde das auch nicht trinken. Ja. Also mit Zwang und Druck funktioniert bei Kindern sowieso gar nichts.
Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Katharina, für die vielen guten Tipps und die Ideen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und euch nicht so einen Stress macht. Das kommt schon. Kein Kind wird mit, kein Erwachsener, haben wir ja gerade schon gesagt, geht mit einer Milchflasche im Aktenkoffer zur Arbeit. Das klappt auf jeden Fall, wenn es nicht mit 5 Monaten ist, dann mit 7 oder 9. Aber das klappt auf jeden Fall. Vielen Dank, Katharina, für die tollen Tipps. Du gibst Kurse auch. Könntest du auch Online-Kurse eigentlich, Online-Beratung auch machen? Oder ist es meistens so, dass die, hauptsächlich so natürlich, dass die Familien zu dir in die Elternschule Essen kommen, hier nach Essen? Aber würdest du auch Online-Beratung machen?
Auf jeden Fall. Also was ich schon gemacht habe, ist Videoberatung, telefonische Beratung. Ja. Ich finde Video ein bisschen schöner und die Pandemie hat uns ja dieses Handwerkzeug jetzt doch nochmal sehr präsent an die Hand gegeben. Ich habe Familien gehabt, die ich online dazugeschaltet habe in einen Live-Workshop. Mhm. Man ist da nicht so ganz dabei, aber man kann zuhören, ja, wenn jemand erkrankt war. Oder sie können natürlich kommen. Also Beratung oder Workshops online wie auch präsent hier in Essen.
Prima. Vielen, vielen Dank. Dir einen schönen Tag noch. Wir können gleich mit unserer Beikost starten. Unserer Frühstücksbeikost. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir gerne auf Instagram bei mamalapap.podcast. Und bitte niemals vergessen, ihr Mama seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.